Könnt ihr mich hören? Ja, mein Studiogast nickt auch, er kann mich auch hören. Ich habe mich auch lauter gemacht auf dem Kopfhörer. Wir sind da zu zweit heute im Studio. Herzlich willkommen, Thomas, mein Studiogast heute. Wie bist du durch den Schnee hier reingekommen?
Gut? Naja, zu Fuß halt, ne?
Zu Fuß.
Noch geht's ohne Ski.
Ich auch, habe meine ersten Schneebälle geworfen. Der Schnee ist ideal, aber treffen tue ich noch nicht. Wir werden noch ein bisschen Zeit haben, im Januar sicherlich zu üben. Wir sind heute aber nicht hier beim Wetterbericht, sondern in der Sendung ABS, also in der Sendung Arbeit, Bildung und Soziales. Und heute mit der Occupy-Sendung Nummer 59 schon. 59 Stunden lang haben wir uns hier über Occupy und seine Themenwelt unterhalten. Heute Mittwoch, 16.01.2013 und wir sind live hier im Studio 1 von Radio X. Thomas wird heute uns ein bisschen berichten über die EOZB, das ist die Europäische Occupy-Zentralbank, mit Sitz in Frankfurt natürlich. Ich glaube, du bist einer der Gouverneure, ist das richtig?
Ich bin im Moment der Vorstandsvorsitzende dieser Bank, ja. Habe ich seit Mai inne, diesen Job.
Seit Mai? Habt ihr euch gegründet?
Nee, gegründet wurde das im Dezember 2011. Das ist also auch eine Idee eigentlich von jemand anders gewesen. Der möchte auch anonym bleiben wegen seinem Job und der hat wegen Arbeit und sonstigem auch nicht mehr die Zeit und Energie, sich drum zu kümmern. Und dann habe ich quasi seit Januar schon die Sachen mehr oder minder immer geregelt, dass das vorangeht. Und dann hat er halt im Mai gesagt, okay, die Bank ist hier, mach mal weiter.
Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ich werde den Namen auch nicht nennen. Ist es so, dass ihr noch Kontakt habt, dass er vielleicht sogar zuhört?
Mag sein, dass er im Moment zuhört. Er hat auch das letzte Mal im September war es, hat er eine Veröffentlichung für uns geschrieben. Also der ist durchaus noch aktiv beteiligt, aber eben nicht federführend.
Hat er Druck bekommen von Seiten seines Arbeitgebers?
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen.
Ja, das wäre ja natürlich unerhört, wäre das. Okay, aber das soll nicht unser Thema sein. Es geht natürlich weiterhin um eine der Occupy-Kernforderungen, der Kapitalismuskritik. Und die Europäische Occupy-Zentralbank ist einer der aktiven Organe, kann man sagen, die sich seit der Räumung des Occupy-Camps immer noch im wachen Zustand befinden, die aktiv sind. Und ihr habt auch letzte Woche ein Forderungspaket abgegeben. Und heute habe ich im Radio gerade eben im Deutschlandfunk gehört, dass einer eure Forderung, also große Gratulation, einer eure Forderung Nummer 3 ist in Erfüllung gegangen. Man holt das Gold, die Goldreserven der Bundesrepublik Deutschland wieder zurück.
Ja, tendenziell geht es in die Richtung, weil die Forderung, die wir da haben, Forderung Nummer 3, da geht es um die gesamten Goldreserven von allen Euro-Teilnehmerländern. Weil aus unserer Sicht ist es so, ich meine, diese Goldmenge, das muss man auch mal ganz klar sehen, es ist eigentlich nur ein Bruchteil der umlaufenden Geldmenge. Alleine die deutschen Staatsschulden sind etwa das anderthalbfache der Weltgoldvorräte, wenn man mal eine Relation sehen will. Aber im Falle einer wirklichen Krise ist es ja doch ein Notgroschen in irgendeiner Form. Und das ist zumindest mal in Politik und Finanzwelt unbestritten.
Ja. So. Daran glauben die Menschen, an das Gold.
Ja, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Großteil dieses Goldes eben nicht hier in Deutschland lagert, und nehmen wir mal an, Deutschland hätte ein Problem, beziehungsweise ein Großteil der EU-Reserven, der Euro-Länder-Reserven, auch nicht innerhalb der Euro-Länder lagert. Ich frage mich halt, wenn wir halt, ich habe es da in der Veröffentlichung am Beispiel der USA mal aufgezäumt, wenn man jetzt mal überlegt, dass die USA also durchaus bereit sind, Menschenrechte mit Füßen zu treten, etc., etc., ja, wenn jetzt eine Krise kommt, wo man wirklich Zugriff auf dieses Gold bräuchte, ja, kann ich dann den Amerikanern glauben, dass sie das Gold tatsächlich rausrücken?
Tja, das ist die Frage.
Ja, ja. Genau. Und ja. Im Moment haben wir noch keine Krise in einer Form, dass man jetzt darauf angewiesen wäre. Und im Moment gehe ich davon aus, dass die Amerikaner durchaus bereit wären, das rauszurücken, weil sonst würden sie ja unter Umständen ein Gesicht verlieren, was sie sich in der jetzigen Situation so nicht leisten wollen.
Ja, aber ich denke, das bleibt beim Big Brother is watching you. In der Meldung heute Nachmittag habe ich so nicht ganz komplett vernommen, aber ich habe vernommen, dass in Frankreich die Goldreserven also aufgelöst werden sollen, unser Nachbarland, wo man vielleicht sicherlich relativ schnell an das Gold vielleicht rankommen könnte. Aber New York soll bestehen bleiben. Es soll, glaube ich, ein bisschen dezimiert werden.
Ja, irgendeine Rückführung von 50 Tonnen im Jahr.
Aber, ach so, in der Meldung heute Nachmittag hieß es, 700 Tonnen Gold sollen zurückkommen.
Sie haben im Moment angekündigt, dass sie 50 Tonnen im Jahr zurückführen wollen. Dann wollen sie das umschmelzen auf eine Barrenform, die heute handelsüblich ist. Und naja, dann kann man mal überlegen, die Zahlen, wie viel da nun wirklich liegt, ist ja auch strittig. Weil im Oktober noch sagte die Bundesbank, sie wissen gar nicht genau, wie viel Gold sie denn wo haben. Da waren die Schätzungen, dass in Amerika noch 2/3 unserer Reserven liegen in etwa. Und in Paris nur ganz, ganz wenig und in London relativ wenig. Und jetzt sind die Prozentzahlen plötzlich ganz andere, dass in den USA 45% lagert. Und in Paris und London jeweils etwas mehr wie 10%. Also ich glaube da gar nichts mehr.
Da fehlt es wieder mal ein bisschen an Transparenz, würde ich sagen.
Ja, und dann, der Hammer an der Geschichte ist ja der, dass man jetzt überlegt, wie man denn dieses Gold sicher lagern könnte hier in Deutschland. Ich meine, wollen die mir ein X für ein U vormalen? Ich dachte immer, unsere Bundesbank oder Ex-Bundesbank hätte wenigstens Tresore gehabt.
Es war nur im Keller, meinst du?
Nein, die haben ja auch Tresore, aber ja. Die haben auch nach wie vor Tresore und Lagermöglichkeiten. Aber warum muss man sich dann Gedanken drüber machen, wie man es einlagern könnte? Das ist doch Quatsch.
Ach so, meinst du? Ja,
das ist Quatsch, das ist dann letztendlich nur ein Lippenbekenntnis und dann kann man sich wieder noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr rausreden. Wir wissen doch nichts und überhaupt. Und auf der anderen Seite ist ja auch noch zu fragen, ob denn diese Lagerung der Goldvorräte im Ausland, ist das eigentlich kostenfrei oder müssen wir dafür auch noch zusätzlich bezahlen? Ich weiß es nicht. Mhm. Also das war nicht verifizierbar für mich.
Zuständig für diese Auskünfte wäre unser Wirtschaftsminister Rösler.
Ja, aber ich glaube nicht, dass wenn ich ihm eine Mail schicke, dass der mir eine Antwort gibt darauf.
Nee, davon ist auszugehen. Aber dafür gibt es ja Radio X und unsere Occupy-Sendung und die EOZB, die aufklärt und versucht, den mündigen Bürger mit Informationen auch zu versorgen. Wir wollen euch gar nicht umstimmen, aber wichtig ist, glaube ich, dass man Informationen hat, um auch kritisch denken zu können.
Na, ich sag halt immer, am besten man glaubt mir kein Wort und am besten man glaubt seiner Bank kein Wort. Man benutzt sein eigenes Gehirn, dann wird man sehr schnell feststellen, wer hat Recht in diesem Land und wer lügt.
Ja, das ist in der Tat sehr wahr. Also man kann also sagen, die Forderung Nummer 3 ist überhaupt nicht erfüllt, aber zu früh zum Feiern, aber zumindest wird drüber gesprochen.
Tendenziell ist da was in Bewegung geraten. Ja.
Wir sollten und natürlich auch die anderen Forderungs, ist insgesamt 5?
4.
4.
4 aktuell.
4 aktuell, die sollten wir nochmal ein bisschen eingänglicher beleuchten. Wir machen wieder ein bisschen Musik und dann melden wir uns gleich wieder zurück hier mit der Occupy-Sendung Nummer 59 am Mittwoch hier auf Radio X. Jo, das war live aus Frankreich, Patti Smith 2011. In einem Konzert für Occupy, das weiß ich nicht genau, aber ihr habt gehört, sie hat sich auch inhaltlich sehr stark mit der Bewegung auseinandergesetzt und diesen Song sozusagen der Bewegung auch geschenkt. Den findet man auf dem Sampler Occupy This Album und unter der gleichnamigen Webpage occupythisalbum.org kommt man da an die Songs dran. Das sind insgesamt 100 Songs von namhaften Künstlern, von Künstlern, die man schon immer in den USA in der Protestbewegung kannte, wie zum Beispiel Crosby und Nash und Yoko Ono, Willie Nelson, Steve Earle, John Bass, aber auch modernere Künstler wie Third Eye Blind, Seafury Corporation und andere. Das ist ja keine Musiksendung, sondern die Musik soll nur ein bisschen von den vielen Worten, die wir hier leider gebrauchen müssen, immer wieder wegen der Wirtschaftskrise, wegen der Eurokrise, ein bisschen die Ohren ein bisschen frei machen. Und die Politik hat natürlich auch natürlich Platz in den Songs, die wir hier spielen, und die sprechen auch manchmal genau für sich, wer den Text genau versteht und auch zuhören mag. Ja, wir haben uns unterhalten, Thomas und ich, hier im Studio 1 von Radio X, über das Forderungspaket, die 4 Forderungen von der EOZB, und unter Forderung Nummer 1 heißt es in der Überschrift Bürgermitbestimmung in der EZB. Es wird natürlich dann in einem Text weiter ausgeführt. Und für mich ist sehr maßgeblich der Hinweis auf die Transparenz von euch auf die EZB. Denn man kann ja nicht behaupten, dass EZB-Entscheidungen aktuell auf demokratisch legitimierter Basis erfolgen.
Nee, sie sind absolut nicht demokratisch. Ich meine, die EZB ist unabhängig. Ja, das ist ja vielleicht auch gar nicht unbedingt das Verkehrteste, zumindest was das Tagesgeschäft anbelangt. Was aus unserer Sicht sinnvoll wäre, ist, dass man doch zumindest mal schaut, in welchen Bereichen die EZB-Entscheidungen überhaupt eine demokratische Mitentscheidung vertragen. Also da wäre EU-Kommission und auch EZB-Rat, die wären aufgefordert, doch mal eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die das erstmal prüft. Mhm. Und wenn man dann feststellt, die EZB verträgt überhaupt gar keine demokratischen Entscheidungen, dann muss man das ja begründen können, warum. Und zumindest dann das transparent transportieren.
Ja, zumindest das. Die EZB, sie baut ja jetzt bei mir um die Ecke im Ostend ihr Supergebäude. Das wird eine Superbehörde für die Geldwertstabilität und die Bankenaufsicht, über 6.000 Banken im Euroraum, natürlich mit Sitz in Frankfurt am Main. Das neue Gebäude kostet ca. 1 Milliarde. Dann hat man mal so einen Bezugspunkt, wie viel 1 Milliarde ist, weil wir werden nachher noch sicherlich einige Zahlen hören, die mit mehreren 100 Milliarden behaftet sind. Und der Bezug der EZB soll im Jahr 2014 stattfinden. Momentan muss man ja auch die Frage stellen, wie unabhängig ist die EZB überhaupt in ihrem Geschäftsfeld? Ist sie das überhaupt?
Tja, also ich vermute mal ganz klar, dass die EZB sehr stark auch beeinflusst ist von Entscheidungen von privaten Geschäftsbanken und von Hedgefonds und anderen großen Kapitalplayern am Markt. Ja? Denn anders würde es sich kaum erklären lassen, manche Dinge, die die EZB so tut. Ja? Denn da kommen wir auch gleich mit zur Forderung Nummer 2, die Offenlegung aller Geschäfte der EZB. Ich meine, was wir verstehen können, ist, wenn die EZB am Finanzmarkt für eine Stabilisierungsaktion irgendwie interveniert, dass die das nicht vorher sagen können und auch nicht am gleichen Tag sagen können, was sie tun, weil sonst eben Marktverzerrungen eintreten. Das kann ich ja nachvollziehen. Ja. Aber in einem schnelllebigen Kapitalmarkt wie heute lässt sich spätestens nach 4 Wochen so ein Stillschweigen nicht mehr irgendwie argumentativ unterstreichen. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt mal überlege, dass alle Bürger der Eurozone sind ja letztendlich die Besitzer der EZB, weil wir alle haften für das, was die tun. So, jetzt frage ich mich, ich als Mitbesitzer dieser EZB, weil ich einen Eurozone-Pass habe, wie können meine Haftungsverpflichtung irgendwie auch eine ernsthafte Verpflichtung sein, wenn ich aber nicht das Recht habe, alle Geschäfte einzusehen, die die Bank, die mir ja mitgehört, wenn auch zu einem ganz kleinen Teil nur. Wie geht denn das?
Ja, ja? Eigentlich ist das Geschäft gar nicht zustande gekommen zwischen den Bürgern und der Großbank, denn das wird ja eigentlich besiegelt, früher durch Handschlag, eigentlich dann durch einen Vertrag, in dem alles geregelt ist, wie man sich zu verhalten hat. Der Gläubiger genauso wie der Schuldner. Aber das existiert in den Gebäuden der EZB, auch den Köpfen der Vorstandsvorsitzenden scheinbar gar nicht.
Nee, man kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, welche Geschäftsbank in welcher Höhe bei der EZB in der Kreide steht. Man kann nicht nachvollziehen, exakt welche Staatsanleihen mit welcher Laufzeit und welchem Kurswert die EZB aktuell als Sicherheit reingenommen hat. Noch nicht mal die 200 und ich glaube 11 Milliarden sind es im Moment oder 17, die EZB selber am Sekundärmarkt aufgekauft hat. Selbst das lässt sich nicht nachvollziehen, konkret, was ist das? Ja, nur ungefähre Schätzungen. Ich meine, na klar, die Marktteilnehmer, die damit handeln, wissen auch, aha, so und so viele Milliarden sind da jetzt plötzlich verschwunden. Also es gibt eine relativ korrekte Annahme von dem, welche Aufteilung das wohl hat an Papieren, aber ein genaues Wissen gibt es nicht.
Ja, aber ein Promille von 1 Billion Euro macht ja auch schon was aus.
Ja, ein Promille von 1 Billion Euro macht eine ganze Menge aus, ja.
Wenn es nur 1 Promille ist, das da versiegt. Ähnlich wie bei den Goldbarren, die man ja zurückholt, wenn man sie gefunden hat, alle.
Wenn man sie dann alle gefunden und gezählt hat und festgestellt hat, sie gibt es wirklich noch, ja.
Ja. Also ihr fordert auch in eurem Papier unter der Überschrift Offenlegung aller Geschäfte der EZB, also auch eine Transparenz, in dem die EZB umgehend sämtliche getätigten Geschäfte offen zu legen hat. Und das betrifft genauso die Vergangenheit wie die Zukunft.
Alle Geschäfte, genau. Und das Einzige, wie gesagt, eine Sperrfrist von maximal 4 Wochen für einzelne Geschäfte ist akzeptabel, wenn diese Geschäfte, nehmen wir mal an, die haben jetzt heute eine Entscheidung, sie kaufen spanische Staatsanleihen, weil der Kurs schwächelt, dann ist okay, wenn sie da 3 oder 4 Wochen den Mund drüber halten.
Ja, das sollte doch eigentlich ausreichen,
ja.
Aus vernünftiger Sicht. Ich bin gespannt, ob jemand von der EZB zuhört und das seinem Chef sagt, ob das vielleicht eine gute Idee ist.
Also ich weiß, dass jeden Monat unsere Flyer auch bis zum EZB-Rat vordringen, weil ich stehe ja jeden Monat auch vor der EZB und verteile diese Inhalte. Und ich sehe ja, wer sie alle in die Finger bekommt. Also vom letzten Monat, also vom Dezember, weiß ich, dass zum Beispiel auch zur Bundesbank das hingegangen ist. EZB-Rat kriegt jedes Mal Flyer in die Hand. Wir stehen ja immer genau zu der richtigen Zeit vor der EZB, wenn diese Leute kommen und gehen.
Und ihr macht das an dem Tag, wenn die EZB den Leitzins bekannt gibt?
Richtig, richtig.
Immer mittags, glaube ich, oder?
Genau, ja. Genau. Wir stehen ab 13 Uhr dort bis 14.30 Uhr Minimum, maximal bis 16.30 Uhr, weil bis 14.30 Uhr sind alle Leute eingelaufen, die zur Pressekonferenz kommen. Die startet dann um 14.30 Uhr zu dem Thema. Und um 16 Uhr ist diese Pressekonferenz zu Ende. Bis 16.30 Uhr hat sich alles verlaufen. Und das ist dann wetterabhängig, lustabhängig. Aber diese anderthalb Stunden, die sind auf jeden Fall gesetzt.
Und du stehst dann, oder ihr steht dann direkt vor der EZB, vor
direkt
dem Haupteingang?
Direkt neben dem Haupteingang haben wir den Bankschalter der EOZB aufgebaut. Da kann man also alle unsere Veröffentlichungen auch physisch bekommen. Die 500er OGC-Scheine, Occupy Global Currencies. Kundgebung, also wir sind in den letzten Monaten sind wir da auch immer mit dem Lautsprecher, wo wir ein bisschen die Passanten unterhalten.
Ja, ich habe es leider noch nicht geschafft, weil die Uhrzeit für mich so schlecht liegt, aber ich finde das sehr spannend. Ich möchte auch gerne mal die Gesichter der Banker sehen, die da rein und raus gehen, wenn ihr euer Geld verteilt.
Also das ist hochinteressant. Je höher das Level, auf dem die Menschen arbeiten, umso offener sind sie dem gegenüber. Also es ist schon enorm, wer alles diese Flyer von uns in die Hand bekommen hat. Und der ursprüngliche Gründer dieser EOZB, der ist ja auch manchmal mit vor Ort, ergibt sich nur nicht so zu erkennen. Und weil er arbeitstechnisch damit auch zu tun hat, erkennt sie ja alle.
Okay, dann sind.
Von daher wissen wir auch manche dann, wer einen Flyer gekriegt hat, wo wir es eigentlich sonst nicht wüssten, weil wir sie nicht kennen.
Das ist schön.
Aber wer er sie dann kennt.
Okay, sehr schön.
So, wollen wir vielleicht noch ganz kurz die Forderung 4 und dann haben wir das durch.
Ja.
Weil dann haben wir auch die erste halbe Stunde gleich durch.
Ja, das ist ein Bereich, den ich nicht ganz verstanden habe. Da ist auch mein Geist zu klein. Mhm. Die Überschrift heißt keine Mengentender-Kredite.
Mengentender.
Siehst du, da geht's schon los.
Mengentender-Kredite durch die EZB.
Ja, erklär uns doch bitte.
Also, wie die EZB gegründet wurde, da wurde gesagt, die EZB soll bitte nur Kredite an Geschäftsbanken verleihen. Geben und die Geschäftsbanken sollen dann die Staaten der Eurozone den Staatsbanken Kredite gewähren und durch ein bisschen Zinsgewinn hat man halt einen Großteil von dem Ausfallrisiko auf Geschäftsbanken abgewälzt. Ursprünglich gab es ein sogenanntes Zinstenderverfahren. Das heißt, die EZB hat einen Leitzins festgesetzt, was sie heute auch noch tun. Und die einzelnen Banken, die einen Kredit haben wollten, haben ein Gebot abgegeben. Und das Mindestgebot war dieser Leitzins, sprich ist der Zins am Markt hoch, dann wird auch einiges mehr geboten als der Leitzins und dadurch ist halt nur ein sehr geringer Aufschlag da. Und 2008 ist man dann dazu übergegangen und hat seitdem nur noch im Mengentenderverfahren verliehen, das heißt es wird grundsätzlich nur zu dem Leitzins verliehen, also nicht mehr und egal wie die Zinsentwicklung am Markt ist. Das heißt, die Geschäftsbanken fragen jetzt an, jeder fragt an, wie viel Kredit er braucht. Die EZB legt fest, wie viel Kredit sie gibt. Und dann wird anteilig, nehmen wir mal an, wir haben doppelt so viel Kreditnachfrage, als die EZB geben will, dann wird jede Geschäftsbank 50% ihrer Anfrage kriegen. Das führt dazu, dass eben halt im Moment für ein 3/4% Geld geliehen wird bei der EZB und es für 5, 6, 7, 8% in halbwackelige Euro-Staatsanleihen investiert wird. Das ist ein Perpetuum mobile. Jedes Jahr ist ein zweistelliger Milliardenbetrag, der den Banken in den Rachen geschmissen wird, ohne jedes echte Risiko. Weil die können ja diese Anleihen gleich wieder als Sicherheit bei der EZB reingeben und kassieren nur den Zinsgewinn.
Ja, das ist nicht schön, wenn das so bleiben sollte. In eurem Info auf eurer Homepage schreibt ihr mehr zu eurem Forderungskatalog. Den will ich kurz zitieren. Wir wollen damit den Entscheidungsträgern in der EZB und den EU-Strukturen auf den Zahn fühlen, ob das Bekenntnis zur Demokratie Substanz hat oder nur ein mediales Lippenbekenntnis ist. Außerdem soll dieser Forderungskatalog zu mehr Transparenz im Finanzsektor beitragen, beziehungsweise klar aufzeigen, an welchen Stellen eine solche Transparenz nicht gewollt ist. Jede Forderung, die in diesem Katalog ihren Platz einnimmt, ist ausreichend argumentativ unterlegt, um es Kritikern nahezu unmöglich zu machen, unsere Sichtweise als unsinnig darzustellen. Eine mediale Unterstützung beim Transport unserer Botschaft würden wir sehr begrüßen, da ohne eine solche dieser Anstoß zu mehr Demokratie und Transparenz viel schwerer umzusetzen ist. Das war also die Pressemitteilung von dir.
Zitat da draus.
Ja, ein Zitat daraus vom letzten, ich weiß nicht, vom 10. auf alle Fälle.
Es ist kurz davor rausgegangen.
Ja. Wie kam es jetzt zu der Entscheidung, dass ihr gesagt habt, wir waren jetzt immer kritisch, jetzt kommen wir aber auch mit Forderungen. Was war euer, oder wahrscheinlich gibt es viele Argumente dafür, aber was war der Kern dafür, jetzt mit Forderungen aufzukommen?
Wir haben festgestellt, dass man, wenn man nur Dinge problematisiert, dass das wohl durchaus in der Öffentlichkeit einen Widerhall findet. Wir haben ja auch durchaus im Vorfeld auch schon zu anderen Dingen medialen Hall gefunden. Ein mediales Echo gefunden. Bei konkreten Forderungen, da kann man immer sagen, hier, da steht die Forderung. Wie stellst du dich dazu? Mhm. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, hier ist ein Problem und die Bank sagt oder wer auch immer sonst in der Öffentlichkeit sagt, ja, wir sehen dieses Problem, wir haben auch keine Lösung. Ja, ist ja auch bequem. Ich meine, du sagst ein Problem, ich sage ein Problem, wir beide stimmen überein, das ist ein Problem und kommen nicht voran. Mhm. So, und da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal ein paar Forderungen. Also diese vier, die jetzt rausgekommen sind, werden auch nicht die letzten sein. Wir werden aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht jeden Monat weitere Forderungen veröffentlichen. Mhm. Denn wir hätten ja durchaus noch weitere 30, 40 Dinger, die da in der Schublade liegen. Nur wir wollen halt auch nicht einen Nagel in die Wand schlagen, den man uns leicht krumm biegen kann. Sprich, manche Forderungen, die wir haben, die müssen wir also auch tatsächlich noch fachlich so viel besser unterlegen, dass sie eben nicht widerlegbar sind.
Ja, du hast mir vorhin auch gesagt, dass ihr sozusagen erstmal ganz vorne anfangt. Und zwar geht es ja da in dem, was ihr fordert, im Kernpunkt eigentlich um Demokratie und Transparenz, was ihr fordert. Ja. Und man kann eigentlich sagen, dass alle weiteren Themen, so insofern wir wissen, wir sind nicht in der Demokratie, auch nicht mehr weiter diskutiert werden könnten.
Können oder, ja, aber ja, die Zweckmäßigkeit dessen.
Genau.
Ja. Mhm. Gut, vielleicht noch, dann schließen wir vielleicht auch die EOZB ab, weil Occupy ist ja mehr als nur die EOZB, also die Europäische Occupy-Zentralbank für alle Hörer und Hörerinnen. Einfach mal EOZB bei Google eingeben und schon findet man unsere Homepage.
Ja, es gibt auch natürlich andere Suchmaschinen. Ich zum Beispiel surfe mit Ecosia, die angeblich auch sogar was schützen soll an Regenwald. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es muss nicht der eine sein.
Also EOZB in die bevorzugte Suchmaschine eingeben.
Ja, genau. Perfekt. Ja, es geht noch natürlich auch ein bisschen um Blockupy und ich habe mir auf der Wiedervorlage gelegt nochmal. Es ging um die Bescheide gegen Beteiligte der Blockupy-Demo damals, die damals eingekesselt worden sind. Die Personalien wurden aufgenommen und gegenüber mehr, also 1000 Menschen wurden damals eingekesselt, wohlgemerkt. Und danach gab es 199 Verfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsverbot in der Innenstadt. Und die Stadt Frankfurt hat darauf Bußgeldbescheide verschickt an Demonstrationsteilnehmer in Höhe von 223 Euro. Gibt es da irgendwas Neues? Wurde das jetzt endlich storniert oder
also
will man immer noch gegen das Grundgesetz
Geld antreiben? Es werden nach wie vor Strafbefehle verschickt. Das heißt, diese 199 ist nicht die Ende der Fahnenstange. Mhm. Wir können möglicherweise mit bis zu 1300 rechnen, weil unseren Informationen nach, wenn die Zahl denn stimmt, sind etwas mehr als 1300 Menschen insgesamt gekesselt worden während der Blockupy-Tage. Mhm. Und wie viel das exakt sind, diese Strafbefehle, wissen wir nicht. Auf der Webseite von Blockupy ist auch der Aufruf, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Also die Rote Hilfe und der Ermittlungsausschuss bieten da auch Unterstützung. Wir haben also auch eine Arbeitsgruppe für Antirepression, die sich darum kümmert. Ich meine, natürlich werden wir keine Strafen zahlen können oder so, aber wir bieten Unterstützung vom Blockupy her.
Weißt du, durch welches Amt die Bußgeldbescheide erstellt werden?
Das kann ich dir nicht konkret sagen, weil ich bin zwar einer der Pressesprecher. Ich habe übrigens gelesen in deinen Notizen, einer von dreien ist nicht richtig, einer von sechs Pressesprechern.
Oh, ihr werdet immer mehr.
Nee, wir waren immer schon sechs Stück. Jana hast du vielleicht nur nie gesehen und nicht gekannt.
Es sind
insgesamt sechs Stück.
Gut, ist.
Da müsste ich mich, wenn dazu eine konkrete Frage ist, kann ich natürlich nachfragen und wenn ich das nächste Mal komme und du möchtest exakt was drüber wissen, dann sag's mir vorher, dann mache ich mich schlau und dann bin ich auch gebrieft.
Ja, na klar, aber ich denke, wir kriegen auch so ziemlich viele Informationen für unsere Hörer raus in die Welt und dass sie es auch wirklich schön weitersagen und sich natürlich ihre eigenen Gedanken zu unseren Themen machen. Zu den Bußgeldbescheiden möchte ich sagen, dass es in einem Artikel aus der Frankfurter Rundschau, der stammt zwar aus dem Oktober letzten Jahres, aber nicht umso weniger wichtig, handelt der mit der Überschrift Haft für die Armen, mit der Untertitel Immer mehr Menschen müssen wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe ins Gefängnis. Ich zitiere mal kurz daraus, immer häufiger werden Menschen inhaftiert, obwohl sie eigentlich nur eine Geldstrafe erhalten haben. Doch weil sie den Betrag nicht zahlen können oder wollen, müssen sie ins Gefängnis. Oft sind es Schwarzfahrer oder Ladendiebe, die auf diese Weise bestraft werden. Nach Angaben der Haftentlassungshilfe treffen die Ersatzfreiheitsstrafen jene Menschen, die in Armut leben und viele andere Probleme hätten. Wohnungslose, Arbeitslose, Einsame und Kranke. Das Gefängnis sei dann eine Sackgasse für eine ganze Reihe ungelöste Probleme. Ja, und dann gibt es noch einen Kommentar von Pitt von Bebenburg von der Frankfurter Rundschau, der Redakteur. Und der sagt einfach nur, und das meine ich auch, Haft als Armutszeugnis für die reiche Gesellschaft. Also hier gibt es auch Zahlen. Von 2008 gab es 609.000 Häftlinge in Hessen und 2011 waren es schon 120.979, also eine stark steigende Zahl. Und jetzt liest man auch noch, dass also Leute, weil sie kein Geld haben, ins Gefängnis müssen.
Naja, ich meine, dieses ganze Geldstrafensystem ist aus meiner rein persönlichen Sicht sowieso mal völlig unfair, weil wenn wir denn schon sowas wie eine Geldstrafe für Buße vorsehen in unserem Rechtssystem, und das will ich jetzt auch gar nicht mal inhaltlich in Frage stellen, aber wenn wir das schon tun, dann müsste doch eine Geldstrafe alle Betroffenen gleichermaßen hart oder soft treffen.
Ja.
So, das heißt, letztendlich müssten die Geldstrafen nicht in einer Eurohöhe festgelegt sein, sondern in Prozent vom Einkommen.
Genau.
Ja, weil der Millionär muss dann halt fürs Falschparken zur Not auch 50.000 Euro zahlen, dann überlegt er sich, ob er falsch parkt oder nicht. Bei 20 Euro, das interessiert ihn gar nicht.
Genau, gleiches Recht für alle, so heißt es doch, glaube ich.
Ja.
Ja, wir machen ein bisschen Musik noch und dann sind wir gleich wieder zurück mit der Occupy-Sendung Nummer 59 hier bei Radio X. Tja, und hier ist Occupy Frankfurt. Natürlich nicht aus dem Camp. Es ist ja viel zu kalt. So hat es vor einem Jahr ausgesehen. Ich kann das heute noch gar nicht so richtig glauben, dass man da wirklich das ganze Jahr im Winter auch durch ausgehalten hat. Und es war einfach gar nicht so kompliziert.
Und es war noch sehr viel kälter als im Moment.
Ja, auch das. Ja. Aber gut, wir wollen nicht in die Vergangenheit gucken. Das war so. Und wir wollen eher ein bisschen mehr in die Zukunft blicken. Denn Forderungen sind ja auch dafür da, sozusagen, dass man sie verfolgt, dass man eine Antwort bekommt. Und deswegen beschäftigen wir uns auch sehr viel heute mit der Zukunft. Der Thomas, der mir gegenüber sitzt, fährt am Montag nach Brüssel und wird dort eine Rede halten im Presseclub. Bitte erzähl uns doch davon.
Ja, und zwar eine aserbaidschanische Menschenrechtsgruppe. Die wollten ursprünglich ihren Kongress in Baku abhalten. Die werden auch von Amnesty International unterstützt und irgendeine andere Stiftung hier aus Deutschland finanziert die ein bisschen mit. Jetzt haben die aber geschafft, dass also auch Leute von der EU-Kommission und vom EU-Parlament als Gast mitkommen. Und aus diesem Grunde findet diese Veranstaltung am Montag in Brüssel statt im Presseclub. Und im November sind die Leute von Aserbaidschan ganz gezielt auf Occupy Frankfurt zugegangen. Zu der Zeit, wo sie kamen, war ich der Einzige, der fließend Englisch sprach. Die anderen waren nicht ganz so fließend im Englisch. Da haben die mich ganz spontan eingeladen. Ja, und ich soll 10 Minuten was erzählen über die Einschränkung der Versammlungsfreiheit in Deutschland. Und wenn da Leute von EU-Kommission und EU-Parlament zuhören, tja. Also wir werden es auch auf jeden Fall aufzeichnen. Das heißt, man kann es dann danach auch auf dem YouTube-Channel von Occupy Frankfurt sehen. Und wir werden dir auch einen akustischen Mitschnitt geben. Da kann,
Für die nächste Sendung vielleicht,
kann man vielleicht die Rede einmal abspielen, ja. Ne? Und naja, also ich meine, dass die Versammlungsfreiheit in Deutschland durchaus beschränkt wird, entgegen der Rechtslage. Ich glaube, das dürfte jedem Zuhörer klar sein, der sich ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt. Man muss mal überlegen, letztes Jahr bei Blockupy ungefähr 20 Veranstaltungen wurden verboten und lange nicht alle von uns inszeniert. Und ja, aber genau zu diesem Thema, das ist, sparen wir uns für nächstes Mal. Ich glaube, du hast noch einiges anderes über die Eurozone da liegen.
Ja, ich habe schon, klar, es gibt so viele Themen. Ich werde euch noch ein bisschen erzählen über die, ja, die, man sagt ja so, in einer schlimmen Wortwahl, die Problemländer der Eurozone. Das ist Fakt. Also es geht um die Länder, die im Süden von Europa liegen, um Frankreich, Griechenland, Irland, nee Quatsch, Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und jetzt auch neuerdings auch Zypern. Und Irland ist halt dazwischen gerutscht in meiner kleinen Sammlung von Meldungen aus den Ländern in der Eurozone. In Irland gibt es seit 6 Wochen ja massive Unruhen und die Frankfurter Rundschau berichtet in ihrem Artikel vom 9. Januar, dass das eigentliche Motiv der Jugendlichen die soziale Misere ist. Denn auch dort sind fast 50% der Jugendlichen ohne Arbeit. Und ja, so wird vermutet, dass die Gewaltexzesse begründet sind auf einer sozialen Schieflage und Perspektivenlosigkeit der Jugendlichen. In Frankreich sind fast ein Viertel der 15- bis 24-Jährigen arbeitslos. Das schreibt die FAZ in ihrem Wirtschaftsteil am 12.01. Deswegen plant die Regierung Überbrückungshilfen, sogenannte, also subventionierte Stellen für junge Franzosen. Aber das ist in Planung. Nach wie vor sind sehr, sehr viele junge Menschen in der Eurozone arbeitslos. Genauso sind es 50% in Griechenland, genauso sind es auch 50% in Spanien. In Griechenland sind die Grenzen der Belastbarkeit an dem Sparpaket durchweg erreicht, das schreibt die Frankfurter Rundschau am 5. Januar. Gestern hat mir ein Deutscher erzählt, der seit 30 Jahren auf Kreta lebt, dass die Rente für 40 Jahre Arbeit auf monatlich 370 Euro runtergekürzt wurde. Das ist nicht besonders viel in einem Euroland. In Italien ist Ministerpräsident Mario Monti zurückgetreten. Ende Februar 2013 sind dort Neuwahlen. In Portugal ist der gesamte Haushalt für das Jahr 2013 vor Gericht. Also Portugal ist ohne Haushalt, so die Meldung vom 3. Januar. Und in Spanien sind 1,7 Millionen Haushalte ohne Einkommen. Das heißt, diese jungen Menschen wohnen bei ihren Eltern. Und neu dazugekommen ist Zypern, habt ihr vielleicht mitbekommen, die ja nicht nur in dem Verdacht liegen der Geldwäsche für russische Millionäre, sondern auch sehr viel größer als noch Griechenland über ihre Verhältnisse gelebt haben. Alle wollen Hilfe, alle wollen Geld durch die EU. Kein besonders ruhiges Jahr für Frau Merkel und für Herrn Rösler von der FDP.
Also eins hast du in deiner Aufzählung noch vergessen, das ist Deutschland.
Ja.
Und zwar die Frisierung des Armutsberichtes, damit die Realität nicht ganz so grausam aussieht. Sprich, unsere Regierung belügt uns vorsätzlich durch Weglassen.
Genau.
Und dass hier mittlerweile in Deutschland 1/4 aller Leute, die beschäftigt sind, entweder für Billiglöhne arbeiten oder in Minijobs tätig sind, wenn die alle in normalen Arbeitsverhältnissen wären, theoretisch, würde es ja sehr viel besser aussehen, aber wenn man nur normale Arbeitsverhältnisse hätte, dann hätten wir hier auch eine Arbeitslosigkeit von 15% oder so.
Mindestens, ja. Ja, richtig.
So, und gemessen daran wundert es mich schon, dass hier in Deutschland nicht sehr viel mehr Leute auf die Straße gehen.
Das verwundert uns alle immer wieder, ja, aber zum Fußball gehen sie halt.
Ja, Brot und Politik, Spiele.
Ja.
Das war schon im alten Rom so.
Politik scheint schwieriger zu sein. Also das muss ich ja auch zugeben. Ich komme ja eigentlich auch von der Virusmusik-Radio-Redaktion. Und eine Politiksendung ist immer viel, viel mehr Recherchearbeiten und ja auch mit viel mehr, wie soll ich sagen, nicht nur Recherchearbeiten, man muss sich natürlich auch mit dem, Anführungsstrichen, Gegner beschäftigen. Also auch gucken, was berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung über das Thema. Und früher war es vielleicht der Gegner. Heute habe ich einen Artikel mitgebracht. Jetzt müsste ich ihn suchen. Ich muss es vielleicht so kurz zusammenfassen, wie er dann sagt. Solange die Banken sich selbst kontrollieren, ist nicht von viel Vertrauen auszugehen, dass sich für die Zukunftsperspektive irgendwas verändert. Das schreibt also die FAZ.
Naja, wie kann man auch einen Bock zum Gärtner machen?
Ja, genau. Genau, hier habe ich es doch gefunden. Genau, der Worttext ist, das Verfahren bleibt für Manipulation anfällig, solange es auf den Angaben der Banken beruht.
Ja.
Das sind die Worte der FAZ. Ich wollte auch noch ganz kurz ein Interviewpart vorlesen mit der griechischen Sängerin Nana Mouskouri, erschienen am Wochenende in der Frankfurter Rundschau. Und es ging um die Frage, dass das Bild von Deutschland in Griechenland als Sehnsuchtsziel komplett per Du verschwunden sei. Und sie antwortet darauf, es tut mir weh, wie manche deutsche Medien mein Land darstellen. Als 1967 die griechischen Intellektuellen und Künstler vor der Militärdiktatur flohen, wussten sie, die Sympathien für Griechenland in ganz Europa am Leben zu halten. Nun, Jahrzehnte, nachdem das Land seine Freiheit wiedergewonnen hat, sind alle unzufrieden. Das verstehe ich nicht, aber das Bild ist oft verzerrt. Die Griechen sind nett, gastfreundlich und wollen arbeiten. Sie wurden von der Krise völlig überrascht. Nun finden sie keine Arbeit, auch junge Akademiker und Ingenieure nicht. Tausende leben von Almosen. Aber ich liebe mein Land und ich vertraue ihm, dass es die Krise überwinden kann. Ja, und Nana Mouskouri, so steht es auch im Artikel, gilt als Botschafterin von Griechenland. Ja, ja, traurig, dass es in Griechenland, in Spanien, Frankreich viele Menschen gibt, die noch nicht mal Geld haben, um ihre Wohnung zu beheizen. Soweit wurde runtergekürzt.
Nicht nur da, was viele gar nicht wissen ist, also da kam gestern Abend ein Bericht im Fernsehen, hier in den neuen Bundesländern, von einem Ort, wo über 100 Familien in unsanierten Plattenbauten wohnen, die sozial schwach sind. Und weil sie ihre Heizung selber direkt zahlen müssen, weil das über Fernwärme ist, die können sich nicht leisten, die Wohnung zu heizen. Da sind Leute, denen hat man die Heizung abgestellt, weil sie kein Geld hatten. Ich meine, ich kann natürlich immer fein mit dem Finger drauf zeigen auf Sahelzone oder mir egal wo, wo es irgendwo Elend gibt auf diesem Planeten. Aber ich finde, gemessen daran, welcher Wohlstand, welche wirtschaftliche Kraft hier in diesem Land steckt, ja, da sollten sich doch alle maßgeblichen Leute ganz viel schämen, wenn hier noch Leute vor Not unter der Brücke verrecken.
Ja, letzte Woche ist auch ein EU-Bericht zur sozialen Lage in Europa 2012 erschienen und da titelt die Rundschau, der Norden ist Gewinner der Krise. Europa spaltet sich immer mehr in Arm und Reich. Man sieht zum Beispiel an den Arbeitslosenzahlen, die ja im Süden Europas das Doppelte und Dreifache erreicht haben mittlerweile.
Das hat einfach was damit zu tun, dass die Leute im Süden zumindest nochmal so viel Stolz besitzen, dass sie nicht dazu bereit sind, für Monate und Monate irgendwo volontariatsmäßig, praktikamäßig, ohne jedes Geld zu arbeiten. Man muss mal überlegen, hier in Deutschland, wie viele studierte Leute von der Uni kommen und erstmal 2 Jahre lang sich 3 Monate Praktikum hier und 3 Monate Praktikum da durchhangeln, mit dem angeblichen Versprechen, man würde sie dann übernehmen.
Oh, das kenne ich auch, ja.
Ja, und also die Geschichte, da können wir noch 3 Sendungen drüber machen.
Oh ja, ja. Es gibt sozusagen, nicht sozusagen, sondern sie ist da, die Spaltung in Europa ist vollzogen. Norden und Süden driften weiter auseinander, das sagt zumindest auch der Bericht der EU-Kommission aus Brüssel. Ja, und diesmal wurde dieser Bericht, also weil wir vorhin es hatten mit dem Armutsbericht in der Bundesrepublik Deutschland, der wurde jetzt also nicht nochmal zurückgezogen und nochmal neu überarbeitet durch die FDP, sondern der ist so in die Presse rausgegangen. Und da war ich doch sehr überrascht drüber, wie massiv auch die EU-Kommission die Verschiebung in Europa sieht. Und vielleicht sollte ich noch sagen, besonders besorgniserregend ist ein Trend, der für die gesamte Eurozone mit 17 Mitgliedsländern steht momentan, während es in den letzten Vorkrisenjahr 2007 keine nennenswerten Unterschiede bei der Erwerbslosigkeit zwischen Nord und Süd gab, trifft die Entwicklung seitdem her extrem stark auseinander. Ende 2008 wurde in 10 ost- und südeuropäischen Euro-Ländern eine durchschnittliche Arbeitslosigkeit von 15% registriert, während sie in den 7 mittel- und nordeuropäischen Mitgliedern des Euro-Raumes mit unter 8% nur halb so hoch lag. Dass Griechenland und Spanien mit Quoten von mehr als 26% am stärksten betroffen sind, ist nach all den schlechten Nachrichten der vergangenen Monate ebenso wenig eine Überraschung wie die horrende Jugendarbeitslosigkeit, die in beiden Ländern deutlich über 50% liegt. Das also jetzt nicht jetzt von Occupy, sondern vom EU-Parlament sozusagen herausgegeben. Und auch diese Woche gab es eine Meldung und da geht es um Frankfurt. Auch da sieht es nicht so gut aus, denn hier driftet auch was auseinander zwischen Arm und Reich. Es gab letzten Samstag der Neujahrsempfang, der übliche vom DGB und auch mit dabei war Oberbürgermeister Feldmann. Und in einer Rede vom DGB-Regionschef Harald Fiedler, aus der ich zitieren möchte, er sagt, die Stadt zerfalle zunehmend in Stadtteile für Arme und Reiche. Während die Einkommen in Fechenheim und Griesheim zwischen 2005 und 2009 um 10% gesunken seien, verdienten die Menschen im Westend immer besser. Im Durchschnitt lebe im Westend eine Person auf doppelt so vielen Quadratmetern Wohnfläche als in Griesheim. Und dies mit einer vielfach höheren Wohnqualität. Das ist nur ein Auszug davon. Also auch deswegen habe ich extra diesen Bericht noch dazu genommen, weil ja scheinbar, solange das Problem nicht vor meiner eigenen Haustür existiert, ist es nicht das Problem von mir selbst. Und man kann sehen, dass die Problematiken der Eurozone sich in Frankfurt auch widerspiegeln. Inflation,
ja, ich meine, in Griechenland gibt es auch Leute, die eine Multimillionen-Dollar-Yacht fahren. Also, ne?
Genau. Die gibt es überall. Es gibt überall Arm und Reich und der Kampf zwischen Arm und Reich, den hat es auch schon immer gegeben.
Ja, eine Gleichmacherei ist ja auch sicherlich nicht Sinn der Sache. Nur, sagen wir mal so, wenn Menschen von ihrer eigenen Hände Arbeit nicht mehr leben können, obwohl sie Vollzeit arbeiten, ja, dann ist doch was falsch im System.
Ja. Und so lange müssen wir auch darüber berichten.
Ja.
Das werden wir auch hier im Aber ist Magazin. Das gibt es jeden Mittwoch mit unterschiedlichen Redakteuren. Und die Sendezeit ist dann immer von 16 bis 17 Uhr jeden Mittwoch hier auf Radio X. Ja, die Sendezeit, wir haben noch 5 Minuten. Wir haben wenig Musik gespielt. Es wird immer weniger Musik, habe ich den Eindruck, desto länger wir uns mit dem Thema beschäftigen. Hast du den Eindruck, die Lage wird irgendwie übersichtlicher oder wird es immer komplizierter? Wird die Wortwahl der Verantwortlichen bewusst so gewählt, dass immer weniger Menschen es verstehen?
Mit Sicherheit auch. Ich meine, im Moment bin auch ich dabei, mich mit den Tage-2-Salden auseinanderzusetzen. Wir haben ja bei Occupy Frankfurt auch die Diskursgruppe Wirtschaft. Die hat arge Probleme, die Tage-2-Salden überhaupt zu verstehen. Da sitzen Leute dabei, mit die Zeit ihres Lebens in der Bank gearbeitet haben. Mhm. Ja, aber zu den Tage-2-Salden, da wird die EOZB demnächst mal was machen oder so. Damit wir sowas auch mal transparent nach außen transportieren, was ist denn das und was ist es nicht.
Ja, bevor wir uns verabschieden, habe ich vielleicht noch eine Frage und ich möchte mich da mit der Frage berufen auf einen Schriftsteller, ein ehemaliger Spiegeljournalist und auch ein Asien-Experte und der hat in seinem Buch Fliegen ohne Flügel 1995 geschrieben, also es ist der Tiziano Terzani, geboren in Florenz, so heißt er. Er sagt, wie lange kann eine Welt bestehen, in der ausschließlich die primitiven, unmenschlichen und unmoralischen Maßstäbe wirtschaftlicher Rentabilität den Ton angeben. Wie viel Zeit gibst du Europa?
Also ich gehe davon aus, wenn man weiterhin so den Knebel überall ansetzt, keine 20 Jahre.
Okay, das ist eine schnelle, klare Antwort. Und das möchte ich auch noch wissen, weil es gab ja auch die Meldung von einem Rettungswagen, der vor der EZB geparkt werden soll, ein Occupy-Rettungswagen.
Der steht im Moment da, das ist ein Krankenwagen, also wir behandeln auch die kranken Banker, wenn welche vorbeikommen. Also das ist der ironische O-Ton, warum es denn ein Krankenwagen ist.
Ja. Steht der nur zu bestimmten Zeiten? Ich bin heute Vormittag vorbeigefahren.
Der steht diese Woche jetzt nur heute, morgen, übermorgen, jeweils 15 bis 18 Uhr. Es gibt immer noch Probleme mit dem TÜV, weil das war ja mal ein Krankenwagen und jetzt muss man einen neuen Kfz-Brief haben, dass es halt kein Krankenwagen mehr ist. Bürokratie in Deutschland. Nächste Woche wird da auch noch wenig dastehen. Wir hoffen, dass wir es im Februar dann schaffen. Also das ist gar nicht mal Personalfrage, ihn jeden Tag dahin zu stellen. Also wir dürfen stehen werktags von 10 bis 20 Uhr, außer Sonn- und Feiertags. Und wir hoffen, dass wir dann das Papier- und Umbauarbeiten so weit durchhaben, dass ab Februar der dann auch jeden Tag dort steht. Wenn natürlich mal zwei Wochen wirklich Schneesturm ist, dann werden wir natürlich das nicht machen.
Aber nee, ist ein Oldtimer, müsst ihr schon ein bisschen hüten, das schätze ich.
Nee, deshalb nicht, sondern wenn sowieso keine Passanten unterwegs sind, warum stellen wir uns dann dahin?
Ja, klar, es ist ja ein Infostand, da braucht man natürlich auch Menschen, die dran vorbeigehen. Ich bin gespannt, ich freue mich schon auf das Bild mit diesem Oldtimer-Rettungswagen vor der EZB am Willy-Brandt-Platz. Lieber Thomas, vielen Dank für dein Kommen wieder, du bist ein sehr treuer Studiogast. Viel Erfolg für Brüssel, für deine Rede und du hast mir schon gesagt, die hat sich gewaschen.
Ja, also ich werde mal gucken, welche Reaktionen das auslöst. Ich meine, wir dürfen eins nicht vergessen, da sind sowohl Leute da, die pro Menschenrecht unterwegs sind. Das ist ja eine Menschenrechtsgruppe aus Aserbaidschan. Ja. Da sind Leute von Amnesty International dabei. Da sind verschiedene Schriftsteller und andere Künstler dabei, aber eben auch Leute EU-Parlament und EU-Kommission. Und ja, ich bin halt ein Mensch. Ich werde zwar durchaus sehr unterschiedlich gesehen, aber ich glaube, ich bin ein Mensch, ich hinterlasse wenig Missverständnisse.
Gut, wir sind gespannt, wie du zurückkommst und dann werden wir wahrscheinlich dann in Radio X dann auch deine Rede nachliefern. Alles Gute, wie gesagt, wir sagen jetzt Tschüss mit unserer Occupy-Sendung Nummer 59. Nächste Woche wieder das ABS-Magazin im Original und jetzt ab 17 Uhr geht es dann gleich weiter mit Virusmusik und wer die Playlist von der Musik heute haben will, der kann auch bei Virusmusik, das ist ja auch meine Heimat sozusagen, www.virusmusik.de im Radioblog die Playlist finden. Und jetzt kommt wie heißt die Sendung? Der Boris Werth mit Menschen, Lieder und Sensationen. Tschüss, macht's gut. Redaktion, Moderation, war der Ben.
Jo, tschüss nach draußen.